Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir möchten heute gemeinsam das Wort Gottes studieren und Gott zu uns reden hören. Starten wollen wir heute mit einer Kindergeschichte. Und ich freue mich, ihr liebe Kinder, dass ihr auch mit dabei seid. Bevor wir zur Predigt übergehen, jetzt kurz die Geschichte für euch. Warst du schon mal einmal schwimmen am Meer? Bestimmt, oder? Da seid ihr mit Mama und Papa irgendwo hingefahren, ans Mittelmeer und dann zack, rein ins Wasser. Manchmal kann es vorkommen, am Mittelmeer ist es nicht so oft, aber zum Beispiel am Atlantik, dass da höhere Wellen sind, da waren mein Freund und ich unterwegs auch einmal an solchen hohen Wellen. Wir sind nach Mittelamerika geflogen, ich habe da meinen Zivildienst verbracht, wir waren in Nicaragua, sind dann dort auf so eine kleine Insel mit dem Flugzeug hin. Das war genial. Die Insel hieß Little bzw. Big Corn Island. Da waren wir und wir wollten an so einem Strand, wo kaum Menschen waren, wo wir wirklich für uns die Natur genießen konnten. Als wir dort angekommen waren an dem Strand, trauten wir unseren Augen kaum. Es war genial. Riesige Wellen und wir sind dann hineingelaufen. Wärst du auch mit uns in die Wellen gegangen? Vielleicht, oder? Wie weit wärst du ins Wasser hineingegangen? Naja, wir damals haben uns nicht so getraut, weil die Wellen waren wirklich echt riesig. Aber als wir dann merkten, es geht doch und wir packen das, sind wir dann hinter die Wellen. Das war keine so gute Idee, denn hinter den Wellen, da gab es eine heftige Strömung. Die Strömung war so stark, dass mein Freund Tobias hinausgezogen wurde ins offene Meer. Wir kämpften gegen die Strömung an, auch ich wurde vom Strudel mitgenommen. Ich sagte zu Tobi, wir müssen unbedingt hier jetzt wieder zurück. Schau mal, dreh dich mal um. Das ist so weit entfernt, das Ufer. Unsere Handfücher, die werden immer kleiner. Wir müssen irgendwas tun. Komm, raus aus der Strömung. Sonst bleiben wir vielleicht für immer hier im Meer. Tobi hat dann irgendwann zu mir gesagt, Daniel, ich kann nicht mehr, ich pack das nicht. Ich sagte, wie, du kannst nicht mehr? Jetzt komm, einfach rein, ja, streng dich an, geh hier so ein bisschen gegen die Strömung oder parallel zur Strömung. Und er sagte, Daniel, du musst ohne mich zurückschwimmen. So bin ich dann zurück, habe das geschafft ans Ufer und da war ich alleine. Und Tobi war im weiten, offenen Meer. Was hättest du an meiner Stelle gemacht? Ich habe damals gebetet. Für mich war das eine große Krise. Ich hatte Angst, dass mein Freund Tobias sterben würde. Ich habe gesagt, Herr Jesus, greif doch ein. Lass ihn doch wieder hier an das Ufer zurückkommen. Bitte, bitte, Herr Jesus. Tobi dachte in diesem Moment, dass er sterben würde. Er hat sein Leben nochmal gesehen als Film. So vor seinen Augen ist alles abgespielt. Und dann dachte er, er müsste wirklich gehen. Er hat seine Augen geschlossen und das war es dann. Im nächsten Moment, wo er dann wieder wirklich zu sich kam, merkte er, dass er plötzlich ziemlich nah am Ufer war. Und er war da. Er hat es geschafft. Und er schwamm dann die letzten Etappen noch über die Wellen, ist dann total mit der Kraft am Ende angekommen und er war wieder am Leben, er war wieder da. Ich frage mich, was da passiert ist. Ich glaube, dass Tobi ein unheimliches, großes Wunder mit Gott erlebt hat. Ich glaube, dass vielleicht irgendwie Gott einen Engel geschickt hat, und der hat dann Tobias übers Wasser gezogen. Ich weiß es nicht, oder vielleicht hat Gott Tobias einfach versetzt oder vielleicht hat Tobias so einen Filmriss gehabt und aus eigener Kraft ist dann doch geschafft. Aber Gott hat Tobias durch das Wasser wieder ans Ufer geführt. Warum? Weil wir gebetet haben. Wir haben gehofft, dass Gott in der Krise eingreift. In der Bibel lesen wir so einen Text aus Psalm 50, Vers 15 und dort steht: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wenn wir in der Not sind, können wir zu unserem großartigen Gott im Himmel kommen. Und er hilft uns so gerne und er greift ein und wir erleben Wunder mit ihm. Wenn du das nächste Mal eine Krise hast, ein Problem erlebst, ist es auch dein Wunsch, dass du zu Jesus Christus kommst und ihn bittest. Herr, helf mir doch. Tu doch irgendetwas. Hol mich hier heraus. Und die Krisen in unserem Leben, die kommen auch in unserem Leben, wo wir noch jung sind, haben wir Krisen. Manchmal ist das in der Schule, manchmal ist das mit unseren Freunden, manchmal sind das unsere Eltern oder unsere Familie, die nicht intakt ist. Und dann in diesen Krisen können wir zu Gott kommen und beten und sagen, Herr Jesus, helf uns aus der Krise. Ist das auch dein Wunsch? Willst du das auch gerne mal probieren, in der nächsten Krise, im nächsten Problem zu Jesus zu kommen? Wie wäre es, wenn du dich heute dafür entscheidest und sagst, Herr Jesus, ich möchte in der Krise dich erleben. Ich möchte gerne erfahren, wie du mich aus der Krise hervorholst als Sieger. Möchtest du das gerne? Ich will das, das ist mein großer Wunsch, jedes zu erfahren, immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Und er wird uns aus jeder Krise, egal wie groß sie ist, holen. Auch in deinem Leben wird er das tun. Heute möchten wir uns dem Wort Gottes widmen, ein spannendes Thema gemeinsam studieren mit dem Titel, wie du jede Krise überstehst. Wir möchten gerne gemeinsam beten und Gott einladen, dass er zu uns redet, dass wir seine Stimme heute vernehmen. Beten wir gemeinsam. Herr Jesus Christus, wir möchten dich jetzt einladen, dass du mitten unter uns bist. Du sagst in deinem Wort in Epheser Kapitel 3, Vers 20, dass du viel mehr tun kannst, als wir erbitten können. Wir möchten dich einladen, dass wir heute ein übernatürliches Wunder hier erleben, dass wir deinen Frieden erfahren. Hab Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen. Corona. Ich kann dieses Wort irgendwie nicht mehr hören. Corona hier, Corona da. Überall um uns herum, in den Medien, tagtäglich, sind die Schlagzeilen voller Corona. Warum gibt es Corona? Woher kommt Corona? Ist Corona wirklich so gefährlich? Wie geht es weiter mit Corona? Aber vielleicht erstmal der Ist-Zustand. Sind denn die Maßnahmen der Bundesregierung angebracht? Oder hätten wir noch härtere Maßnahmen erleben müssen? Wie geht es denn dann weiter? Kommt ein zweiter Lockdown? Wird uns Corona die nächsten Jahre noch begleiten? Kommt eine zweite, dritte Welle? Wird es eine weltweite Impfung geben? Das sind Fragen über Fragen. Fakt ist, es gibt Corona, diese Pandemie namens Covid-19, die sich mit blitzartiger Geschwindigkeit über die ganze Welt ausbreitet. Diese Seuche hat die Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Wir fragen uns, wie geht das Leben weiter? Aber es gibt etwas, was noch viel tödlicher, noch viel grausamer, noch viel grässlicher ist als Corona. Das ist etwas, was jeden Menschen auf der ganzen Welt beschäftigt, was jeden Menschen mitgerissen hat. Und was ist das, was uns kaputt macht und zerstört? Es ist die Angst. Angst stranguliert uns, nimmt uns die Hoffnung und die Freude am Leben. Wer Angst hat und sich fürchtet und sich fragt, was wird der morgige Tag bringen, kann oft im Moment gar nicht mehr genießen und fragt sich, wie soll es denn weitergehen? Angst hat Auswirkungen auf unser Immunsystem, auf unsere Gesundheit, auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Jesus Christus hat diese Angst vorhergesagt. Wir lesen in Lukas Kapitel 21, Vers 26. Lukas 21, Vers 26. Die Menschen werden in Unmacht sinken vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen wird. Die Welt hat Angst. Hast du auch Angst in deinem Leben? Schaust du sorgenvoll in die Zukunft? Fragst du dich, wie geht alles weiter? Vielleicht hast du Angst, deinen Job zu verlieren. Oder das ist eine Krankheit. Da sind Depressionen, Burnout, da ist der Krebs in deinem Leben und du leidest so sehr und du hast Angst, du willst nicht einfach dahingerafft werden, du wünschst dir so sehr Heilung. Vielleicht hast du Angst auch, dass deine Ehe für immer auseinandergeht. Vielleicht bist du Single, du suchst einen Partner und du findest aber keinen, du hast Angst, alleine zu enden. Vielleicht hast du auch Angst, ob die Finanzen so weitermachen. Jetzt merkst du, da ist nicht mehr so viel Geld auf deinem Bankkonto. Wie geht das Leben weiter? Da ist Angst vor dem Tod. Wir alle möchten nicht altern, wir möchten nicht krank werden, nicht in das Grab sinken, aber dennoch wird eines Tages der Tod an deine Haustür klopfen. Angst lähmt uns, macht uns krank und vernichtet unseren Lebenswillen. Corona ist nur eine Sache. Die Angst im Alltag oft etwas, was uns mehr zusetzt. Wie können wir mit dieser Angst fertig werden? Wie können wir in jeder Krise Frieden haben? Wie ist es möglich, Gottes Beistand in jeder Krise zu erfahren? Wie kannst du jede Krise überstehen? Wer kann dich von der lebenden Angst befreien? Heute wollen wir das gemeinsam herausfinden und die Bibel gibt uns Antworten auf diese Fragen. Wir möchten gerne gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen und Markus Kapitel 4, Vers 35 lesen. Markus Kapitel 4, Vers 35. Das Thema unserer heutigen Predigt ist, wie du jede Krise überstehst. Markus 4, Vers 35. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen: Lass uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber andere kleine Schiffe bei ihm, und es erhob sich ein großer Sturm, und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach: Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Angst ist hier ein Leitmotiv. Große Angst hatten die Jünger vor dem sicheren Tod. Danach haben sie große Angst. Sie haben Ehrfurcht vor Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Es war ein ereignisreicher Tag gewesen im Leben von Jesus Christus. Er hat den ganzen Tag gepredigt, er hat Menschen geheilt und am Abend wollte er einfach nur noch Ruhe haben. Entspannen, die Füße hochlegen. Und so suchte er einen einsamen Ort auf. Und er wusste, wenn ich hier zum östlichen Ufer des Sees Genezareth hinüberfahre, wenn meine Jünger mich dorthin begleiten, dort werde ich ein bisschen Ruhe finden, denn dort wohnen eher die Heiden, da bin ich nicht so bekannt und ich werde mich einfach entspannen können. So ging Jesus in das Boot, so wie er war, und hastig stießen sie vom Ufer ab, aber sie blieben nicht unbemerkt, denn da gab es noch andere Menschen, die Jesus folgen wollten. Die sind auch dann ins Boot hinein und haben Jesus Christus über die Wellen versucht, irgendwie zu folgen. Wellen waren am Anfang kaum da, aber die Geschichte erzählt uns, dass Wellen immer mehr kamen. Denn am Anfang, da war es ruhig. Jesus schlief friedlich ein auf dem kleinen Boot. Die Jünger dachten über die Worte Jesu nach, denn an diesem Tag hatte Jesus das Reich Gottes immer wieder unter den Menschen gebracht. Plötzlich dann aber kam ein Windstoß. Die Jünger dachten sich: Okay, kommt jetzt ein Unwetter. Sie waren erfahrene Fischer. Schauten zu den Bergen Richtung Osten und tatsächlich, dort verdunkelte sich die Szene. Der Wind wurde immer stärker und jetzt kamen die Wellen ins Spiel. Erst kleine Wellen, es wurden immer größere Wellen und das Boot wippte hin und her. Naja, die Jünger dachten sich: Das werden wir schon packen. Wir haben schon so manchen Sturm besiegt. Wir sind Profis hier auf dem Meer. Und Jesus, den wollen wir einfach mal schlafen lassen. Der soll sich seine Auszeit mal gönnen. Als dann der Sturm aber immer wilder wurde und Wasser ins Boot schwappte und die Jünger dabei waren, immer wieder das Wasser über Bord zu kippen, dachten sie sich: Das könnte jetzt schon eine härtere Nummer werden. Als es dann zappenduster wurde und die Wellen mannshoch waren und das Segel irgendwann zerfetzte, da wussten sie: Jetzt müssen wir kämpfen um unser Leben. Was macht Jesus in dieser Szene? Wo ist er hier? Wir sehen, dass Jesus Christus am Schlafen ist. Da ist ein wilder Sturm. Die Jünger kämpfen ums Überleben und Jesus schläft friedlich wie ein kleines Kind. Ich bin Vater von 2 Kindern und wenn ich dann manchmal von der Arbeit nach Hause komme, manchmal wird es auch mal später als Prediger, dann sehe ich meinen kleinen, süßen Levi, der ist jetzt 3 Jahre alt, wie er friedlich schlummert. Und so die ersten Stunden, nachdem er eingeschlafen ist, ist so die Tiefschlafphase. Und egal, ob da Lärm ist, ob da irgendwas passiert, ob das Licht angeht, der kleine Levi schläft. Er hat so einen friedlichen, tollen Schlaf. Jesus muss irgendetwas in sich oder an sich gehabt haben, dass er schlafen konnte in diesem wilden Sturm. Aber zurück zu den Jüngern. Sie versuchen hier, das Boot irgendwie zurück ans Ufer zu navigieren und in dem Kampf gegen die Wellen vergessen sie jemanden. Wer ist das? Jesus Christus. Nun ist der Sturm so laut, das Heulen übertönt alles, dass sie versuchen, Jesus zu wecken. Erstmal schreien sie ganz laut und sagen, Jesus, Jesus, wo bist du? Aber das wilde Heulen übertönt alles. Dann gehen sie zu Jesus und schreien ihn direkt an und sagen, Jesus, lässt du uns hier umkommen? Plötzlich erhellt ein Blitzstrahl die Finsternis. Und die Jünger sehen, wie Jesus am Schlafen ist. Sie schreien ihn an, sie wecken ihn und er steht auf. Ich frage mich, warum haben die Jünger Jesus Christus vergessen? Wie ist es möglich, in so einer großen Krise Jesus aus den Augen zu verlieren? Jesus hat geschlafen während des Sturms. Die Jünger, die waren am Kämpfen. Sie hatten nicht den Frieden Gottes, den Jesus wahrscheinlich in sich hatte. Warum konnte Jesus überhaupt schlafen? Eine gute Frage. Vielleicht war er sehr müde gewesen. Der Tag vorher war sehr anstrengend. Und naja, wenn man so in der Tiefschlafphase ist, aber bei so einem heftigen Sturm, kann es sein, dass Jesus diesen göttlichen, himmlischen Frieden in sich hatte? Dieser Friede, der durch jede Krise führt? Verblüfft und verzweifelt schrien die Jünger zu Jesus und sagten, Jesus, Jesus, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Wo bist du hier? Ist es nicht seltsam, Jesus zu fragen, Jesus, wo bist du? Warum greifst du nicht ein? Warum tust du nicht etwas? Jesus hat er doch selber gesagt in Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern was haben? Ewiges Leben. Wenn ich an Jesus glaube, dann erhalte ich ewiges Leben. Und dann kann er, der mir auch ewiges Leben gibt, mich durch jede Krise führen. Jesus steht dort und er schaut dem Sturm direkt ins Angesicht. Stell mir das so vor, wahrscheinlich hat Jesus gerade noch gegähnt, sich den Schlaf aus den Augen gerieben. Und er war ganz entspannt und er schaut sich einfach dieses wilde Treiben an. Und was macht Jesus dann? Er hebt seine Hand und er schaut erstmal auf seinen Jünger. Und in seinem Blick, da ist diese selbstlose, mitfühlende Liebe. Er hört immer noch das Schreien der Jünger, wie sie rufen, Herr, Herr, Jesus, rette uns. Jesus greift ein. Seine Hand immer noch ausgestreckt, schaut er den Sturm an und er befiehlt den Sturm ganz entspannt und sagt, psch, leise, sei still, Ruhe. Das Wort Christi ist so mächtig, dass in diesem Moment Wellen, Wind, die See ihm gehorchen. Plötzlich, wie aus dem Nichts, ist dort Totenstille. Der Wind ist nicht mehr da, keine Wellen mehr. Und die Jünger fragen sich, was ist denn hier los? Ja, wie wenn jemand das Licht angemacht hätte, so auf einmal ist hier alles anders. Die anderen Boote, die Jesus gefolgt waren, erleben das gleiche Wunder mit. Und sie alle preisen Gott für das große Wunder und fragen sich, wer ist dieser Mann? So flüstern sie einander zu, wer ist dieser Mann, dass selbst Wind und Wellen ihm gehorchen? Ich frage mich nochmal, wieso hatte Jesus so einen großen Frieden in dieser Krise? Wie war das möglich, dass er nicht diese schreckliche Angst der Jünger hatte? Die Antwort ist einfach. Jesus ruhte im Glauben an Jesus, an seinen Vater, an Gott im Himmel. Genauso können wir auch diesen tiefen Glauben, diesen Frieden an Gott haben. Oft ist die Gefahr da, dass wir in der Krise uns fokussieren auf das Negative. So oft kommt das vor, oder? Da geht eine Ehe kaputt. Da ist auf einmal diese Krankheit im Leben. Da kommt plötzlich der Tod. Und wir sind so in dieser Krise gefangen, dass wir wen vergessen? Jesus Christus. Aber Jesus sagt uns, er wird uns durch jede Krise führen. Denken wir mal kurz an unsere Corona-Krise, die uns ja schon einige Monate verfolgt und die da ist, die ist einfach Fakt. Wo ist da unser Fokus? Ist das Corona oder ist das Christus? Womit verbringen wir mehr Zeit? Mit den aktuellen Nachrichten über Corona? Ist das der Fernseher, der Live-Ticker oder ist es das Wort Gottes? Worüber redest du lieber? Ist es das, was Corona mit dir macht oder ist es das Reich Gottes? Ich glaube, das ist sehr entscheidend, dass wir uns hinterfragen in der Krise. Wo liegt mein Fokus? Worauf konzentriere ich mich? Wann konnte Jesus den Jüngern helfen? Für mich hier eine ganz entscheidende Frage. Wann konnte Jesus endlich eingreifen? Die Jünger haben sich auf ihre eigene Kraft verlassen. Die waren erfahrene Fischer und sie dachten sich, naja, wir werden das Ding irgendwie schon schaukeln, wir kommen mit dem Boot hier durch den Sturm. Und so haben sie gekämpft, sie haben alles gegeben. Da war ihre jugendliche Kraft, ihr Wissen, ihre Erfahrung, aber all das hat den Jüngern nichts gebracht. Schließlich mussten sie aufgeben und in der totalen Abhängigkeit kamen sie zu Jesus Christus. Und in diesem Moment, da wo die Jünger gesagt haben, Jesus, wir können nicht mehr weiter, wir brauchen dich, da hat Jesus eingegriffen. Was lernen wir daraus? In der Krise können wir aus eigener Kraft versuchen, diese zu überwinden. Aber wir können nur die Krise überstehen, wenn wir unseren Blick, unseren Fokus auf Jesus richten. Und wenn wir sagen, Jesus, hier bin ich, hier stehe ich, ich kann nicht mehr weiter, greif du ein. Dann, erst dann geben wir Jesus die echte Erlaubnis zu wirken. Was ist eigentlich die beste Werbung für Jesus? Das ist ein Christ, der in jeder Krise den göttlichen Frieden in seinem Angesicht hat. Denn Gott hat keine Angst. Gott kaut nicht auf seinen Fingernägeln. Gott läuft nicht unruhig hin und her. Gott hat immer Frieden, Ruhe in sich selbst. Er ist immer entspannt. Er ist immer sicher. Und diesen göttlichen Frieden können wir von ihm erhalten. Aber welche Art von Frieden bietet Jesus denn an? Welchen Frieden möchte uns Jesus tatsächlich schenken? Einige von uns sagen heute, naja, ich hätte Frieden, wenn ich endlich diese Krankheit besiegt habe. Wenn endlich Corona, diese ganze Geschichte mit dem Virus vorbei ist. Ich habe Frieden, wenn ich endlich verheiratet bin. Ich habe Frieden, wenn die Ehe, die in Trümmern liegt, wenn die irgendwie wieder funktioniert. Ich habe dann Frieden, wenn ich einen neuen Job gefunden habe. Ich habe Frieden, wenn ich das neueste Smartphone endlich erhalte. Ich habe Frieden, wenn Zalando mir endlich die besten Schuhe bringt. Ich habe Frieden, wenn ich jenes, dieses habe, erlebe oder fühle. Frieden oder der Friede von Gott ist aber etwas anderes. Der Friede von Gott ist unabhängig von den äußeren Umständen. Das ist ein entscheidender Punkt. Denn als Christ, als Adventist, kann ich immer den göttlichen Frieden haben. Auch wenn es mir im Leben nicht gut, auch wenn die Gesundheit nachlässt, auch wenn der Tod an meine Tür klopft. Wie finden wir Frieden? Und das ist eine entscheidende Frage. Denn die Bibel sagt uns in Jesaja 57, Vers 21, keinen Frieden haben die Gottlosen, spricht mein Gott. Wie finden wir also Frieden? Wie ist das möglich? Wie kannst du diesen bleibenden, echten Frieden erleben? Der Friede, der unabhängig von Umständen in deinem Leben da ist und niemals wieder von dir geht. Echter Friede bedeutet, Gott zu kennen. Du findest Frieden, wenn du Gott findest. Und hier haben wir eigentlich schon die ganze Predigt in einem Satz zusammengefasst. Du findest Frieden, wenn du Gott findest. Und nochmal das dritte Mal, damit es wirklich hängen bleibt, oder? Du findest Frieden, wenn du wen findest? Wenn du Gott findest. Wir lesen Hiob Kapitel 22, Vers 21, Hiob 22, Vers 21. Nun mach Gott zu deinem Freund und schließe Frieden mit ihm. Dadurch wird das Gute in dein Leben kommen. Mach Gott zu deinem Freund. Du findest Frieden, wenn du Gott findest. Wie kann Gott dein Freund werden? Eine ganz simple Frage. Ich meine, wie hat sich das damals entwickelt zwischen mir und meiner Partnerin, meiner Freundin? Heute ist sie meine Frau, wir haben heute zwei Kinder. Ja, die Rebecca, ich habe sie zum allerersten Mal erstmal wahrgenommen. Es war auf einem großen christlichen Jugendkongress. Ich habe gedacht, boah, was für eine Frau, unglaublich wunderschön. Ja. Eine Ausstrahlung hat diese Frau und sie liebt Gott. Für sie ist Gott das Wichtigste in ihrem Leben. Und dann haben wir uns kennengelernt. Damals noch so, ja, old school war das so über StudiVZ. Also man hat sich dann einfach geschrieben über soziale Netzwerke. Heute ist ja SchülerVZ oder StudiVZ nicht mehr in. Heute geht es ja eher darum, dass man auf Instagram Kontakt hat oder WhatsApp. Wir haben damals geschrieben, irgendwann haben wir dann geskypt, wir haben dann telefoniert und wir haben also miteinander geredet und so haben wir uns kennengelernt. Schließlich habe ich mich entschieden, ich nehme die Fahrt von damals Bielefeld nach Hamburg auf mich. Ich werde auch an den sizilianischen Schwiegervater, da war er damals noch nicht, ne, aber an ihrem Vater vorbeikommen. Und dann, als ich da war, haben wir erst ein paar Gespräche geführt mit dem Vater, aber es lief dann doch alles gut. Und so haben wir uns kennengelernt. Schließlich haben wir dann gesagt, wir möchten gerne gemeinsam in den Bund gehen, wir möchten Ja sagen. Jetzt sind wir beide verheiratet und es macht Spaß, so eine Beziehung, eine Ehe zu führen. Genauso ist es auch mit Jesus Christus. Wenn wir gemeinsam mit ihm unterwegs sind, wenn wir ihn kennenlernen, ist es ein Prozess. Wenn Jesus dein Freund ist, verbringst du gerne mit ihm Zeit, du liest gerne in seinem Wort und du redest gerne mit ihm. Das ist irgendwann ganz normal. Und du merkst auch, wie Gott dich verändert, wie er die Erfahrung schenkt. Du findest Frieden, wenn du Gott findest. Philipper, Kapitel 4, die Verse 6 und 7. Philipper, Kapitel 4, die Verse 6 und 7. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Und jetzt kommt es gewaltig. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Willst du gern diesen Frieden haben? Ich schon. Dafür schlägt mein Herz. Deswegen bin ich auf dieser Erde, um diesen Frieden Gottes zu erfahren. Wie findest du diesen Frieden? Was sagt der Text dir? Durch Gebet, Flehen, Danksagung. Konzentriere dich auf das Gute. Ich habe in meinem Leben manchmal auch Krisen als junger Pastor, als Familienvater. Klar, da gibt es auch diese Krisen. Und was mache ich da in dieser Krise? Nehme ich mir Zeit für Gott. Da gehe ich hinaus in die Natur und habe dort einen Ort, den ich aufsuche. Da bin ich oben zwischen den Weinbergen, sehe rechts die Vogesen, links den Schwarzwald, direkt vor mir Wiesen, Felder. Und ich komme zu Gott ins Gebet und ich sage ihm, Herr Jesus, ich erlebe gerade diese Krise, es tut so weh und das ärgert mich so. Und ich habe so einen Frust, so eine Wut in mir. Herr Jesus, bitte helf mir. Und ich habe das schon so oft erlebt, dass genau in diesem Moment der göttliche Frieden in mein Leben strömte. Das war manchmal ein Gefühl, aber oft ist es auch eine Sicherheit, dass ich weiß, Jesus ist da. Ich verlasse mich da nicht auf das Gefühl, sondern ich weiß, ich glaube dem Wort Gottes, wenn ich zu ihm komme, wird er mir seinen Frieden geben. Probier das auch vielleicht mal aus, dass du zu Gott kommst, wenn du in dieser Krise bist, in der Natur mit ihm offen und ehrlich redest, mit ihm debattierst, nicht dein Gesicht vor Gott versteckst, sondern das, was du auf dem Herzen hast, bring das zu Gott und er wird dir seinen Frieden geben. In Psalm 119, Vers 165 finden wir eine weitere Anleitung, wie wir den göttlichen Frieden finden. Friede ist abhängig von einer wichtigen Bedingung. Psalm 119, Vers 165. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben und nichts bringt sie zu Fall. Was ist also die Voraussetzung, die Prämisse, die Bedingung hier? Gottes Gesetz folgen. Ich weiß noch, ich war einmal in Italien unterwegs mit einigen Jugendlichen, das war eine Jugendfreizeit, das waren Christen, wir saßen alle in 3, 4 Autos drinnen. Und in Italien manchmal wird es ziemlich eng. Und meine Frau war am Steuer und sagte, Daniel, du musst jetzt aufpassen, Achtung, ja. Rechts stand ein italienischer Eiswagen, so ein kleiner Bus, ja, und links kam dann der Gegenverkehr und ich bin dann da hindurch gefahren, erst ziemlich langsam. Als ich dann merkte, jetzt wird es ziemlich eng, hat es plötzlich geknallt. Dachte mir, oh nein, was ist jetzt passiert? Ich bin dann sofort rechts rangefahren und wenn ich rechts rangefahren bin, habe ich noch ein anderes Auto auch noch gestriffen. Also ein doppelter Unfall. Und ich bin dann erstmal ausgestiegen und dann haben wir das alles geklärt. Die Sache mit dem Spiegel, also den habe ich abgefahren bei dem Eiswagenverkäufer, bei dem kleinen Auto da oder kleinen Transporter. Aber ich habe ja noch ein anderes Auto gestriffen, oder? Das Auto stand immer noch da und ich habe das ganz klar berührt und dann sagt ein Jugendlicher zu mir, Daniel, der Autofahrer hat das gar nicht bemerkt, beziehungsweise die dort in der Gegend waren. Du hast das Auto zwar berührt, aber du musst das jetzt gar nicht melden. In dem Moment hatte ich keinen Frieden. Ich dachte mir, warum sollte ich das, warum sollte ich hier nicht die Wahrheit sagen? Ich würde Fahrerflucht begehen, ich hätte ein schlechtes Gewissen und ich habe mich entschieden, ehrlich zu sein. Ich bin dann hingegangen zu dem, war das zweite Auto, ne, das ich dann touchiert hatte und habe mich dort gemeldet, habe gesagt, es tut mir leid, ich glaube, dieser Streifen ist hier von mir, sorry. In dem Moment hat dann der Italiener gegrinst, dem das Auto gehört, und hat gesagt, ach, ganz locker, ist alles okay, fahren Sie einfach mal weiter, das passt schon. Ich hatte meinen Frieden wieder. Einmal, weil ich auf die Stimme Gottes gehört hatte und zweitens, weil ich eine große Erfahrung mit Gott gemacht hatte. Klar, der Spiegel, den mussten wir bezahlen, wir haben es gleich in bar gemacht, aber den anderen großen Strich dort in dem Auto, wofür ich auch schuldig war, da hatte Gott ein Wunder getan, ich musste nicht dafür zahlen. Wenn ich nicht auf die Stimme Gottes gehört hätte, wenn ich gelogen hätte und auf die Stimme des Jugendlichen gehört hätte, dann hätte ich meinen Frieden in dem Moment nicht gehabt und ich hätte ihn verloren. Frieden erhalte ich nur dann, wenn ich Gott treu bin. Du findest Frieden, wenn du Gott findest. Wir möchten gerne noch einen letzten Text für heute lesen. Den finden wir in Jesaja Kapitel 48, Vers 18. Jesaja 48, Vers 18. Ach, hättest du doch auf meine Gebote geachtet, dann wäre wie der Strom dein Friede gewesen und deine Gerechtigkeit wie die Wogen des Meeres. Warum steht hier nicht, dann wäre dein Friede gewesen wie ein Bach? Hier steht wie ein Strom. Was ist der Unterschied zwischen einem Bach und einem Strom? Also dort, wo wir wohnen, haben wir an der Rheinebene, ich komme ja da aus der Ecke Freiburg, Lahr, Offenburg, dort haben wir viele Bäche. Manchmal kann es vorkommen, in so einem heißen Sommer, dass der Bach austrocknet. Der Rhein allerdings bei uns, ein riesiger Fluss, ein Strom, trocknet der manchmal aus? Nie. Warum? Weil der Rhein so viel Wasser hat und der wird ständig versorgt. Der Wasserpegel kann ein bisschen sinken und wenn es viel regnet, steigt der Wasserpegel, aber Wasser ist immer im Rhein vorhanden. Und hier vergleicht das Wort Gottes unseren Frieden mit einem Strom, der niemals mehr aufhört. Schauen wir uns das Beispiel von Jesus an. Hatte Jesus immer diesen göttlichen Frieden? Wie war das, als Jesus verspottet wurde, als er geschlagen wurde, als er verleugnet wurde? Als Jesus direkt kurz vor seinem Tod am Kreuz hing, hatte er da Frieden? Ja, natürlich hatte er das. Diesen Frieden, den Jesus hatte, möchte ich auch so gerne haben. Wie geht es dir in deinem Leben? Möchtest du auch gerne diesen göttlichen, himmlischen Beistand erfahren? Selbst die Dämonen, selbst Satan konnte Jesus diesen Frieden nicht nehmen. Das wünsche ich mir so sehr für mein Leben. Was ist die Voraussetzung? Wir fassen zusammen. Erstens, Jesus wird mein Freund. Wenn ich ihn kennenlerne, wenn ich mit ihm Zeit verbringe, dann ist er mir wichtig und ich empfange seinen Frieden. Zweitens, ich verbringe Zeit mit Jesus in der Krise. Mein Ort, das sind die Weinberge. Welchen Ort hast du? Ist das vielleicht ein Zimmer, wo du dich immer niederkniest zum Gebet? Ist das vielleicht irgendwo eine Lichtung im Wald? Drittens, die Voraussetzung für Gottes Frieden, das ist Gehorsam. Und wenn du irgendwie merkst, in deinem Leben gibt es eine Sünde, die dich von Gott trennt, dann komm zu Jesus und sag, vergib mir. Und er wird dir wieder seinen göttlichen Frieden geben. Diesen göttlichen Frieden hatte auch Hieronymus von Prag. Hieronymus von Prag war ein Mitstreiter von Jan Hus. Hieronymus von Prag war ein leidenschaftlicher, ein brennender Verkündiger. Als Jan Hus eines Tages gerufen wurde zum Konzil nach Konstanz, sagte ihm Hieronymus seine Hilfe zu. Er war auf dem Weg dorthin, allerdings erfuhr dann Hieronymus, dass er auch verhaftet werden sollte und wollte nach Böhmen zurückkehren. Er wurde gefasst und als Gefangener auch nach Konstanz geschleppt. Sein Lehrer und Freund Jan Hus wurde verurteilt, er starb als Ketzer, wurde verbrannt und aus Angst, dass Hieronymus dasselbe widerfahren würde, war er am Widerrufen. Und er sagte, ich möchte dem katholischen Glauben treu sein, ich widerrufe all meine ketzerischen Lehren. Doch Hieronymus kam wieder zur Besinnung. Er reflektierte seine Entscheidung im Gebet vor Gott und obwohl er in dieser tiefen Krise war, sagte er zu Gott, ich möchte dir gerne treu sein, dir gehorsam sein. Keine Frage, was passierte. Hieronymus wurde auch vor die katholischen Oberhäupter geschleppt und dort wurde er wegen Ketzerei verurteilt und dem weltlichen Arm zur Vollstreckung des Urteils übergeben. Man brachte Hieronymus einen großen spitzen Ketzerhut, der bemalt war mit allerlei Teufeln und Dämonen und Hieronymus warf seine Kappe auf den Boden, die er anhatte, und nahm dann diesen Ketzerhut und sagte, Jesus Christus hat die Dornenkrone für mich getragen und ich werde auch freiwillig diesen Hut auf mich nehmen. Hieronymus wurde aus der Kathedrale geführt und fing schon an der Tür zu singen. Er sang laut lateinische Hymnen, die er in seinem Herzen trug. Er preiste Gott auf seinem Todesmarsch. Er sollte genau dort sterben, wo Jan Hus vor ungefähr einem Jahr verbrannt wurde. Als Hieronymus den Scheiterhaufen erreichte, kniete er nieder und gab sein Leben inbrünstig im Gebet Jesus Christus. Dann tat er etwas Eigenartiges. Er ging zum Marterpfahl und umarmte diesen voller Freude. Da war Glück, Zufriedenheit, Hoffnung in seinem Gesicht. Als man dann das Feuer anzünden wollte, hinter ihm sagte Hieronymus, komm nach vorne und zünde das Feuer hier an. Wenn ich Angst hätte vor dem Tod, wäre ich nicht hier. Als dann die Flammen sich hochfraßen an dem Körper von Hieronymus, war er am Singen. Er lobpreiste Gott. Ganz am Ende, seine letzten Worte waren, diese Seele, mein Leben in Flammen biete ich dir, Herr Jesus Christus, an. Schließlich verstummte seine Stimme und seine Asche wurde in den Rhein gestreut. Der, der einst aus Angst abgeschworen hatte, er kam zu Jesus, bereute seine Schuld im Verlies, starb freudig für den Erlöser. Der päpstliche Abgesandte Poggio, er sagte in einem Bericht später über diesen brennenden Hieronymus, furchtlos stand er da, ungebrochen, den Tod nicht nur verachtend, sondern ihn begrüßend. So starb dieser Mann. Ich frage mich, wie ist das möglich? Wie kann jemand, der brennt, gleichzeitig Lieder singen? Wie ist es machbar, dem Tod freudenvoll in die Augen zu schauen? Wie kann ich genauso wie Hieronymus diesen göttlichen Frieden haben? Denn darum geht es doch, oder? Deswegen sind wir auf dieser Welt, dass wir diesen göttlichen Frieden haben. Und dieser göttliche Friede, der kann und wird uns durch jede Krise begleiten. Und so werden wir mit Gottes Hilfe jede Herausforderung überstehen. Dieser göttliche Friede, den wir heute erleben, den werden wir auch erfahren, wenn Jesus Christus wiederkommt. Der wird auf der neuen Erde bei uns sein. Er wird uns niemals mehr verlassen. Wie können wir diesen Frieden haben? Wir fassen das nochmal kurz zusammen. Du findest Frieden, wenn du Gott findest. Vielleicht hast du da diese finanziellen Herausforderungen. In deiner Ehe ist Krieg, die Familie liegt in Scherben, da ist eine Krankheit, da ist Arbeitslosigkeit, du hast in dir diese Wut, diesen Hass, du kannst einfach nicht vergeben. Wie kannst du göttlichen Frieden finden, wenn du Gott findest? Ist es heute dein Wunsch, ein Freund Gottes zu sein? Möchtest du gerne täglich Zeit mit Jesus verbringen im Gebet, auch in der größten Krise? Und drittens, willst du ihm gerne gehorsam sein in allen Bereichen des Lebens? Du kannst heute Ja sagen. Ja, da, wo du bist, direkt vor deinem Bildschirm. Lass uns heute gemeinsam Ja sagen. Denn Jesus Christus verspricht uns in Johannes 14, Vers 27, nicht was die Welt gibt, gebe ich euch, sondern meinen Frieden gebe ich euch. Habt keine Angst. Willst du diesen göttlichen Frieden haben? Ich möchte das so sehr. Dafür lebe ich und dafür schlägt mein Herz und deins auch. Willst du jetzt diesen Frieden annehmen? Lass uns gemeinsam beten und diesen Frieden Gottes in uns hineinlassen. Beten wir gemeinsam. Jesus Christus, danke dafür, dass du da bist, dass du real bist. Danke dafür, Jesus, dass du lebst, dass du den Tod besiegt hast. Und danke dafür, Jesus, dass wir nur diese Krisen, diese Versuche in unserem Leben erfahren, wie du es versprichst in deinem Wort, die wir auch tragen können mit deiner Hilfe. Herr, vielleicht geht es uns gerade mies, schlecht, wir sind irgendwo am Abgrund, wir wissen nicht mehr weiter. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns deinen himmlischen Frieden gibst. Wir lösen jetzt die Verheißung aus Johannes 14, Vers 27 ein. Schenk uns deinen göttlichen Frieden. Jetzt und heute und auch morgen und bis in alle Ewigkeit. Und wir loben und preisen dich dafür, dass du dieses Gebet im Namen Jesu jetzt schon erhört hast. Amen. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei warst und Es geht weiter. Wir sehen uns dann bei der nächsten Predigt. Alles Gute dir und Gottes Segen und bis bald.